Bevor ich loslege, muss ich einen Gedanken loswerden, weil mich das sonst während der Predigt beschäftigt hätte. Genau vor 6 Jahren bin ich hier mit einem Bobby-Car oder Baby-Car hier durch den Raum mit Philipp zusammen um die Wette gefahren. Wer erinnert sich daran? Genau, das war der Einführungsgottesdienst von uns hier in der Gemeinde, in dem auch der Klaus Schönberg eine herausfordernde Predigt gehalten hat, in der es darum ging, dass wir unsere Komfortzone verlassen. Tja, die Frage wäre, haben wir es? Jeder für sich und wir als Gemeinde. Ich lasse euch mit dieser Frage nach dem Gottesdienst alleine, aber jetzt müsst ihr das ablegen und euch konzentrieren. Kommen wir zum Anspiel. Wie wahr ist es manchmal? Nicht nur in Bezug auf das Beten, in Bezug auf die Lieder, die wir singen, auf die Gottesdienste, dass wir da irgendwas von uns geben, gedanklich aber vollkommen woanders sind oder aber, anders gesagt, wir meinen es gar nicht so. Tja, ist schon niederschmetternd. Tja, da werden wir noch dran zu knabbern gehabt. Okay. Jetzt würde ich mir wünschen, dass wir zur Ruhe kommen. Ich habe meinen Schalter nicht hier für die PowerPoint-Präsentation. Kriege ich das noch? Gut, ich fange trotzdem an. In diesem Monat haben wir eine wunderbare Predigtreihe, in der es eben um das Beten geht. Gebet als Kraftquelle, nicht Angeberei, Nicht Heuchlerei, sondern nicht Bettlerei, sondern Kraftquelle. Was ist das Gebet? Aus der Kraftquelle leben. Dazu habe ich noch einmal diesen Text, den wir gerade gehört haben, aus dem Psalm 63 nach einer anderen Übersetzung. Ein Lied von David. Es stammt aus der Zeit, als er in der Wüste Juda war. Gott, du bist mein Gott. Ich sehne mich nach dir, dich brauche ich. Wie eine dürre Steppe nach Regen lechzt, so dürste ich, oh Gott, nach dir. Ich suche dich in deinem Heiligtum, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Deine Liebe bedeutet mir mehr als mein Leben. Darum will ich dich loben. Mein Leben lang werde ich dir danken und meine Hände im Gebet zu dir erheben. Ich jubele dir zu und preise dich. Ich bin glücklich und zufrieden wie bei einem festlichen Mahl. Wenn ich in meinem Bett liege, denke ich über dich nach. Die ganze Nacht sind meine Gedanken bei dir. Denn du hast mir immer geholfen. Unter deinem Schutz bin ich geborgen. Darum kann ich vor Freude singen. Ich klammere mich an dich und du hältst mich mit deiner starken Hand. Himmlischer Vater, was für ein Wort. Wie wunderbar. Herr, bitte lass uns in dieses Wort fallen. Und wir bitten dich um deine Hilfe, dass du durch deinen Heiligen Geist uns dieses Wort erschließt, dass du uns klar machst, was hat das mit uns heute zu tun und dass dein Wort sich in uns, hier in dieser Gemeinschaft, aber auch im Leben eines jeden von uns lebendig macht und zeigt. Im Namen Jesu. Amen. Ein paar Gedanken dazu. Das erste ist, was ist das Gebet? Und was nicht? Das Zweite, wodurch wird das Beten erschwert? Und das Dritte, das eigentliche Ziel des Gebetes. Wenn wir vom Gebet sprechen, dann muss es uns klar sein, dann reden wir von einer Beziehung. Das klang schon heute an bei der Anmoderation. In diesem Psalm lesen wir: Gott, du bist mein Gott. Ich sehne mich nach dir, dich brauche ich. Gott ist wie ein Magnet, wie eine Wasserquelle. Es geht nicht darum, dass ich mich hier auf dieser Erde irgendeine gute oder schlaue Gedanken mache, um mich so gut wie möglich zu geben. Und dabei hoffe, dass ich mit meinen Gedanken irgendjemanden irgendwas erreiche. Gebet ist eine Beziehung und das bedeutet, ich rede mit jemandem, ich rede mit Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat. Ich rede mit Gott, der mir mein Leben geschenkt hat und mich am Leben erhält. Mit einem Gott, der bereit ist, sich auf mich einzulassen, so wie ich bin, gerade jetzt in diesem Moment. Ein Gott, der mit mir in Verbindung treten möchte, der auf mich wartet. Es geht also um Begegnung von zwei Persönlichkeiten, Gott und ich. Wir wissen alle, dass wir nach Gottes Bild geschaffen wurden, steht in der Bibel. Und Gott hat uns auch einen freien Willen und auch Verstand gegeben, plus Gefühle, Körper, Seele, alles, was dazu gehört. Und dieser Gott sehnt sich nach Gemeinschaft mit seinen Kindern. Das ist seine größte Sehnsucht. Wir haben ihm ja nicht gefehlt. Es war ihm nicht langweilig, deshalb hat sich als Spielzeug die ganze Schöpfung und die Menschen geschaffen. Nein, Gott ist keine Maschine. Er ist auch kein Automat, in den man so eine Münze reinwirft und da kommt irgendein Kaugummi oder irgendein Zeug. Gebet rein, auswählen, Gebet raus. Da kommt Cola vielleicht, ja? Nein, Gott ist eine Person. Eine Person. Und ihm liegt es daran, dass wir in eine Beziehung zu ihm treten. Dass wir keine Geschäftspartner sind, sondern dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Was bedeutet uns Gemeinschaft mit Gott? Was bedeutet mir Gemeinschaft mit Gott? Wie wichtig ist das, dass ich diese Gemeinschaft mit ihm suche, diese Beziehung pflege? Ob ich ihn suche um seine Selbstwillen oder aber, weil ich etwas von ihm will. Und gerade deshalb bete ich, sonst bräuchte ich das nicht. Warum bete ich? Der lebendige Gott, sagt die Bibel, der ist der Schöpfer aller Dinge, der ist Vater, er sucht uns, er liebt uns, unabhängig davon, ob wir schön oder hässlich sind, jung oder alt, reich oder arm. Er sucht uns, weil er uns mag, unabhängig von unserer Leistung. Gebet ist eine Beziehung und keine Dienstleistung. Das wollen wir festhalten. Das Zweite, wodurch wird das Beten erschwert? Ich denke, dass die heutige Denkweise in unserer Welt, in unserer Gesellschaft, macht uns das Beten schwer. In der aktuellen Gesellschaft scheint es manchmal so, als habe Gott ausgedient. Nur die ganz Unfähigen, sage ich mal so, brauchen Gott. Die, die was kennen, kommen selber zurecht. Diesen Eindruck vermitteln uns viele Menschen und das hören wir auch in den Medien. Es hat sich so eine Art Dreieinigkeit entwickelt, die man bezeichnen könnte als erstens der Gott des Nutzens, dann der Gott der Sichtbarkeit und dann der Gott der Schnelligkeit. Das sind die drei Dinge, auf die es ankommt. Ich versuche es zu erklären. Gott des Nutzens, da wäre die Frage, was bringt es mir? Diese Frage beschäftigt unsere Gesellschaft. Viele, sage ich mal so, es ist ein bisschen egoistisch. Nein, das ist hammer-egoistisch, wenn man ständig das fragt. Was bringt mir das? Was für einen Nutzen habe ich? Und wenn es um Karriere geht, wenn es um Engagement für Umwelt, für die Regenwald oder was auch immer, wenn man was verkaufen möchte, dann fragt man ständig, was bringt es mir? Kein Unternehmer hat heute eine Chance, wenn er sich die Frage nicht stellt. Selbst die Wohlfahrtsverbände, Gesundheitswesen, Umweltschutz arbeiten mit diesen marktorientierten Gesichtspunkten. Sie begründen das so, damit sie überleben können in diesem Zwang der Gesellschaft. Die Frage wäre, was bringt uns das alles in der Zukunft für unsere Gesellschaft grundsätzlich, unabhängig von unserem Glauben? Wissen wir nicht, dass inzwischen die ganze Industrie so am Gewinn orientiert ist? Das ganze Gesundheitswesen, ob wir an die Deutsche Bahn denken oder was auch immer, das sind dabei die Fragen der Sozialethik auf der Strecke geblieben. Ich habe zumindest diesen Eindruck. Es ging, als ginge es nur um diese Gewinnmaximierung, nur darum. Für einen Aktionär zählt nur die Frage, welches Nutzen habe ich davon? Was muss die Firma oder irgendeine Organisation machen, damit ich mehr rauskriege? Was bringt es mir? Mit der Frage sind wir heutzutage in der Gesellschaft beschäftigt. Das zweite, Gott der Sichtbarkeit. Was sieht man? Was nicht im Fernseher gezeigt wird, gibt es nicht. Das glauben viele Menschen. Die sitzen vor der Glotze und gucken. Ansonsten nehmen sie kaum was wahr. Und deshalb sind die Schlagzeilen so wichtig. Im Fernseher, aber auch in der Zeitung. Besser eine Schlagzeile, selbst wenn sie schlecht ist, als keine. So denken viele. Hauptsache, man kommt vor. Ja, eine aus der Glamour-Szene in Deutschland sagte, ich mache alles, wenn die Leute mich nur sehen. Alles. Und ich glaube, der Tiefpunkt dieser Entwicklung ist diese Staffel, das Dschungelcamp. Was für ein Mist machen Leute mit. Die machen sich zu Affen. Ja, ich bitte die Affen um Entschuldigung. Die machen sich zu Idioten, sage ich mal so. Und fressen alles, tun alles, was man ihnen vorschreibt. Schlechte Schlagzeilen sind für sie auch gute Schlagzeilen. Endlich redet man wieder über sie. Wenn nur das zählt, was wir sehen, was gesehen wird, wenn nur das real ist, was man sieht, dann gibt es eigentlich unsichtbare Dinge nicht mehr. Es hat keinen Wert. Und Gott sieht man nicht. So auf den ersten Blick zumindest. Deshalb blenden ihm so leicht viele Menschen aus. Er kommt nicht vor. Er tritt ja nicht im Fernsehen auf. Gott der Sichtbarkeit. Und noch das dritte, Gott der Schnelligkeit. Wie lange dauert es? Alles muss schnell gehen. Inzwischen spricht man davon, dass wir alles entschleunigen sollen. Darüber predige ich in 2 Wochen. Wir halten das Tempo nicht mehr aus. Und trotzdem wollen wir nicht warten. Schnell muss es gehen. An der Kasse eines Supermarktes, das beobachte ich öfter, stehen 3 Leute vor mir, 2 hinter mir und eine ältere Dame sucht nach Kleingeld in ihrem Portemonnaie und da jammern die Leute und machen diese Frau an und schreien dort, machen Sie die zweite oder die dritte Kasse auf und so weiter. Vormittag. Die meisten Rentner. Ja. Und Pastoren. Wehe, ich verliere Zeit. Wir Männer sind sowieso Spezies. Lieber 100 Kilometer mehr fahren, als 20 Minuten im Stau stehen. Wir wollen nicht warten. Muss ich auch ein bisschen selbstkritisch sagen. Früher war ein junges Paar, bevor sie geheiratet haben, haben aus ein paar Holzkisten Möbel gebastelt. Das waren die sogenannten Jaffa-Möbel. Heute geht man zu einer Bank, verschuldet sich, man muss alles schnell, sofort haben. Auch die ganzen technischen Geräte. Man wartet nicht mal ein halbes Jahr. Man spart nicht an. Ausnahmen bestätigen die Regel. Auch mit dem Sex wartet man nicht, bis man verheiratet ist. Wo sind wir denn? Und selbst christliche Eltern knicken ein. Erstmal bei kleinen Kindern, bei Kleinigkeiten, dass sie ihnen das sofort geben, weil sie nicht aushalten können, dass sie ein paar Minuten schreien oder meckern. Die wollen den Kindern das Warten nicht zumuten. Kein Wunder, wenn sie Teenies sind, dass sie auf gar nichts mehr warten können. Die Formel der postmodernen Zeit heißt also Genuss, sofort, sofort und nicht warten. Und warten wäre sowas wie ein Anschlag auf Menschenwürde. Warum erzähle ich das Ganze? Was hat das mit Beten zu tun? Der schwedische Theologe Magnus Malm, der hat einige gute Bücher geschrieben, hat genau diese drei Fragen gestellt und so geschildert. Es kommt mir vor wie eine neue heidnische Dreieinigkeit, die den Glauben an den einen Gott in Frage stellt. Erstens, was bringt das? Zweitens, was sieht man? Und drittens, wie schnell geht es? Ende des Zitats. Das ist in Wirklichkeit nichts Neues. Das hat sich einfach so entwickelt. Und wir kennen das sogar aus der Bibel. Mit dem Volk Israel war es doch nicht anders. Gottes Volk kennt die Bedrohung seiner Gottesnähe nur zu gut. Denken wir an die Berichte aus dem Alten Testament über das Volk Israel. Wenn die Kinder Israels zu den Götzen der Kanaaniter, auch anderen Völker, überliefen, dann taten sie das doch nicht so, nicht deshalb, weil sie diese Götzen so liebten. Nein. Aber sie taten es, weil sie sich davon besser ernten, größere Fruchtbarkeit oder mehr Potenz oder Kriegsglück erhofften. Aber an den Gott Jahwe glaubten sie sicherheitshalber auch. So zwiespältig lebten sie. Solche erschreckende Parallelen entdecke ich bei uns Christen heute auch. Gott ist für uns nur dann wirklich eine Größe, mit der wir rechnen wollen, wenn er die Fragen, was bringt das, was sieht man, wie schnell geht das, befriedigend beantworten kann. Nun können wir uns vielleicht vorstellen, was für Auswirkungen das auf unsere Beziehung zu Gott hat, auch auf unser Beten. Wenn sich das heimlich einschleicht in unser Denken, in unser Fühlen, dann geht es überhaupt nicht um unsere Beziehung zu Gott. Dann geht es um Gott überhaupt nicht, sondern es geht um Nutzen, Sichtbarkeit, Schnelligkeit. Und dafür brauchen wir Gott. Solches Denken behindert unser Gebet. Manchmal sogar verhindert. Und im Psalm Davids, Psalm 63, den wir zweimal schon heute gehört haben, geht es um was völlig anderes. Das hat mit dem Ziel des Gebetes, diese Denke in unserer Welt, nichts zu tun. Unser Beten hat eher mit dem zu tun, wie David gebetet hat. Nämlich, dass wir Gott suchen. Noch einmal, Gott, du bist mein Gott. Ich sehne mich nach dir. Dich brauche ich. Wie eine dürre Steppe nach Regen lechzt, so dürste ich, oh Gott, nach dir. Ich suche dich in deinem Heiligtum, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Deine Liebe bedeutet mir mehr als mein Leben. Darum will ich dich loben. Das ist Beziehung. Deine Liebe bedeutet mir mehr als mein Leben. Da sind all diese Gedanken, die ich vorher genannt habe, überhaupt nicht wichtig. Ich bin da, vor dir, Gott. Ich bade in deiner Liebe. Ich lasse deine Liebe auf mich wirken. Mehr brauche ich nicht. Deshalb suche ich die Nähe zu dir. Warum suchst du Gott? Warum betest du? Liebst du ihn? Oder steckst du oft so in diesem Nützlichkeitswahn? Was bringt dir Gott? Vielleicht machen wir manchmal Gott unter frommen Vorzeichen zu einer Art Putzfrau, Butler oder einen Automaten. So etwas ist, würde ich das so mal ins Unreine formulieren, ein Grundschaden in unserem christlichen Denken. Dass wir ohne den Gedanke der Nützlichkeit Menschen, Dinge und Gott gar nicht lieben können. können wir uns nicht einfach an Gott freuen? Weil er Gott ist, weil er herrlich ist, weil er alles kann, weil er alles ist. Ohne diesen Gedanken, was habe ich davon? Was brauche ich gerade jetzt? Ich brauche nichts, dann brauche ich nicht zu beten. Nein, ohne diesen Nützlichkeitsgedanken, sich an Gott einfach nur freuen. Und wisst ihr was? Gott kann sowas. Er kann sich an seine Schöpfung freuen. Einfach so. Da lesen wir im ersten Mosebuch. Gott hat alles nach und nach geschaffen und dann, was machte er? Setzte sich die Brille auf? Nein, da brauchte er keine Brille. Gott sah sich das an, was er gemacht hatte, und es war tatsächlich sehr gut. Finde ich toll. Er fand das sehr gut. Und er fand auch dich sehr gut und dich und dich und mich sehr gut. Gut gemacht. Einfach so. Und über dich und über mich sagt Gott, ich habe dich schon immer geliebt. Das wusstest du vielleicht nicht. Das habe ich aber getan. Das finde ich herrlich. Bevor ich oder du und wir irgendeine Chance hätten, ihn in irgendeiner Art und Weise zu nutzen, hat er uns schon geliebt. Er hat nicht gewartet darauf, dass wir irgendwas Tolles anstellen. Bis wir 18 sind oder was auch immer, bis wir geheiratet haben, bis wir Christen geworden sind. Nein, der hat uns einfach so geliebt. Ich finde das total befreiend. Das kann sogar Menschen, die noch nicht an Gott, an Christus glauben, den Weg zu Gott bahnen. Dieses liebende Gott, dass er aus Menschen das Beste herauslieben möchte, und das Allerbeste wäre, dass sie an ihn glauben, dass sie an Jesus Christus glauben. Ich weiß nicht, in welcher Verfassung wir heute da sind, in welcher Verfassung du heute sitzt, hier in diesem Raum, aber er liebt dich einfach so, wie du bist. Du musst ihm nichts beweisen. Ich finde das sowas von sympathisch. Als Mose Gott begegnet hat, da fragte er Gott damals nach Gottes Namen. Und zwar, er sagte, Gott, ich sollte jetzt zu meinem Volk gehen, aber was soll ich ihnen sagen? Wer hat mich gesandt? 007 oder wie auch immer, ja? Und wisst ihr, wie Gott geantwortet hat? Ich bin, der ich bin, genau. Oder ich bin, der ich immer bin. Das ist sehr kompliziert zu übersetzen. Aber man könnte das auch so übersetzen. Wozu, warum, wofür, nix. Ich bin, der ich immer bin. Und erst, wenn wir uns auf diesen Gott einlassen, ich bin, der ich immer bin, dann wird das zu einem Versprechen, zu einer Verheißung für uns, das alle unsere Lebenssituationen abdeckt. Dieses Ich bin, der ich bin. Dann heißt es plötzlich, ich bin der starke Fels. Oder da kommen uns die Ich-Worte Jesu auf einmal in den Sinn. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der gute Hirte. Ich bin der Weinstock. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und das gilt für uns, und dieses Versprechen, diese Verheißung erfüllt sich in unserem Leben, wenn wir uns auf diesen Gott so einlassen, wie er ist. Wasser des Lebens, Brot des Lebens. In den letzten Jahrzehnten hat man immer gefragt, wozu ist die Kirche da? Wozu ist die Gemeinde Jesu, christliche Gemeinde da? Die Kirche ist für die Welt da, war oft die Antwort. Hört sich total gut an. Aber wisst ihr was? Es stimmt überhaupt nicht. Es stimmt nicht in erster Linie. Wem dienen wir? Wem gehören wir? Wen lieben wir? Die Kirche ist nicht für die Welt da, sondern zuallererst für Gott. Daraus erwächst alles andere, die ganze Vollmacht, die wir haben. Du bist in erster Linie nicht für die Welt da, sondern für Gott. Für diese Beziehung mit Gott. Für das Leben mit Gott. Dafür sind wir in erster Linie da, auch als Gemeinde. Und erst wenn das klar ist, kann er uns senden, kann er was mit uns machen oder aus uns. Erst dann können wir ihm dienen, aus dieser Beziehung zu ihm, aus dieser liebevollen Beziehung erwächst und aus so gemeintem Gebet erwächst unsere Vollmacht, dass das, was wir tun, glaubwürdig, nützlich, fruchtbar ist. Meine Lieben, der Herzschlag unserer Gottesbeziehung kann nur die Liebe zu Gott, die Liebe zu Jesus Christus, die Liebe zum himmlischen Vater sein. Wir verschenken uns an den, der uns schon immer geliebt hat. Wir geben uns ihm hin. Deshalb sprechen wir von einer Hingabe. Gott, da bin ich. Mach bitte das Beste draus. Das bedeutet Hingabe. Und ich bin bereit, damit zu machen, dass du das Beste aus mir, aus meinem Leben machst. Und so schenkt uns Gott diese Welt als Salz und Licht. So schenkt er uns diese Welt, damit wir für ihn eine Werbung sind. Botschafter. Nur so geht es. Aber die Reihenfolge muss stimmen. Zuerst die Beziehung zu Gott, die liebevolle Beziehung, erst dann die Vollmacht, die Sendung. Überall in der Bibel finden wir ein solches Muster. Ich finde es sehr interessant, dass im letzten Buch der Bibel, in der Johannes-Offenbarung, in der Apokalypse, das ganz deutlich wird. Wenn unsere eigentliche Lebenszeit vorbei ist und dann sehen wir ihn, dann stehen wir vor ihm, vor seinem Thron und wir sehen ihn in all seiner Schönheit. Und das übertrifft alle unsere Vorstellungen. Da sind wir einfach so überwältigt und können nur staunen und zurücklieben. Und wir können uns nur eintauchen in dieses Licht der Liebe, in diese Wirklichkeit. Was ist das Ziel unseres Lebens? Wo werden wir die Ewigkeit verbringen? Was werden wir tun? Die Bibel sagt, für diejenigen, die an diesen Gott glauben und diese Beziehung zu ihm leben, dass für diese Menschen etwas bereitgestellt wartet, nämlich Gottes Gegenwart. Wir werden in der Gegenwart Gottes in das Lamm, den Sohn Gottes, anbeten. Ein Beispiel, Offenbarung 5, Vers 9. Und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig, zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel. Denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Völkern und Nationen. Nicht die Bedürfnisse der Menschen sind das vorrangige Ziel einer Kirche, einer Gemeinde, eines einzelnen Christen, sondern Gott selbst. Und das möchte ich in dieser Predigreihe über das Beten ganz, ganz dick unterstreichen. Alles andere ergießt sich daraus, ist Ergebnis dessen. Solange unser Beten und Arbeiten nur um unsere Probleme und Gottes Hilfe dabei kreist, solange ist unsere Befreiung nur eine halbe Sache, weil wir immer noch stecken in diesem Nutzbarkeitswahn, wie wir Gott für unsere Zwecke benutzen können. Und wir sind dann gefährlich nah an der Frage, was ist die Aufgabe der Gemeinde Jesu? Ja, wir wollen was machen, was wir uns gedacht haben und brauchen Gottes Segen dazu. Nein, falsch. Viele Christen haben sich große Mühe gegeben zu formulieren, was ist das Ziel einer Kirche, was ist das Ziel eines christlichen Lebens. Und ich finde, das Bekenntnis der anglikanischen Kirche, das sogenannte Westminster-Bekenntnis, herrlich. Dort wird die Aufgabe der Kirche und der Christen so beschrieben, dass wir Gott verherrlichen und uns ewig an ihm freuen. Wir sind zu Freude bestimmt an Gott. Diesen Satz liebe ich. Und das ist nicht nur ein Schmuck, also diese Formulierung, sondern da wird was Wesentliches gesagt, dass wir Gott verherrlichen und uns ewig an ihm freuen. Wie schnell kommen wir davon ab und landen sofort bei Fürbitte und bei all den Wünschen und Vorstellungen, ja, wie wir uns Gott gefügig machen könnten. Das steht auf der ersten Stelle, nämlich sich an Gott freuen, ihn verherrlichen, in seine Gegenwart einfach verharren, verweilen, dass er auf uns wirkt. Und damit ist alles gemeint. Unsere persönliche Frömmigkeit, Leben mit Gott, unsere Gottesdienste, ob das Lieder sind, alles, was gesagt und gebetet wird, das betrifft alle Frömmigkeitsstile, egal ob es irgendwie traditionell katholisch oder wie auch immer, baptistisch ist. Es geht um keine Programmpunkte in der Liturgie im Gottesdienst. Es geht um die Beziehung zu Gott, die gepflegt, inspiriert werden soll. Deine Liebe bedeutet mehr als mein Leben. Punkt. Ja, dann noch, wie kann ich das Gebet neu entdecken? Drei kurze Punkte, drei Hinweise. Das erste, sei still und lass Gott zu Wort kommen. Immer wieder still werden und Gott zu Wort kommen. Alles vergessen erstmal, was uns belastet, was für uns schwer ist. Einfach sich so fallen lassen wie in einen Sessel vor Gott. Lass ihn in deiner stillen Zeit auch mal zu Wort kommen. Vielleicht erspürst du das, was Gott dir vermitteln möchte. Er muss nicht sprechen. Vielleicht nimmt er dir was ab. Vielleicht ist es gerade das, dass er dir die Last abnimmt. Schon sein Sprechen. Halte das aus in der Stille. Wenn du dann betest, dann bete ihn zuerst an. Liebe ihn und lass dich zurücklieben. Nimm die Zeit dafür. Das klingt uns manchmal erbärmlich, aber so ist es. Herr, wie lieb habe ich dich. Das Zweite, freue dich einfach an deinem Gott. Freue dich an deinem Gott. Vielleicht erinnerst du dich noch, als du zum Glauben gekommen bist, da hast du so viel gesungen vielleicht, bist du vor Freude gesprungen. Freue dich einfach an Gott und verlerne es nicht. Diese Freude, für diese Freude brauchen wir immer wieder neue Inspiration. Dass wir in keine Muster verfallen und uns bloß vielleicht schämen auf einmal, dass wir uns über Gott freuen. Nein, das steht jedem zu. Ob eine 18 ist oder 80, ist egal. Freue dich, weil Gott immer derselbe bleibt. Er hat das letzte Wort. Und nicht der Teufel, nicht die Dämonen, nicht die Ängste, die Götzen, sondern Gott. Die Hölle kann dem Himmel nicht die Freude rauben. Das ist eine gute Nachricht. Und auch den Kindern Gottes nicht. Und das Letzte. Fange endlich an, beziehungsweise neu an, ganz frisch an, zu beten. Noch einmal David, Gott, du bist mein Gott. Ich sehne mich nach dir. Ich brauche dich. Wie eine dürre Steppe nach Regen lächzt, so dürste ich, oh Gott, nach dir. Lass dich tränken mit Gottes Liebe. Lass Gott auf dich wirken. So dürste ich, Gott, nach dir. Wieder anfangen zu beten. Und wenn es einem schwerfällt, wir können auch mit anderen Christen beten, ob das Hauskreis ist oder einen einladen und sagen, du, ich wünsche mir, dass wir zusammen beten. Wir hören gemeinsam vielleicht ein paar Lieder und dann lassen das auf uns wirken. Und wenn es klappt, dann beten wir auch und freuen uns an Gott gemeinsam. Oder Gemeindegebet. Oder jeden Sonntag 8:45 hier beten wir für den Gottesdienst, stehen wir vor Gott. Oder in den Raum der Stille gehen, den wir schon so oft beworben haben und Gott einfach sagen, ich liebe dich, Herr. Keiner ist wie du. Anbetend neigt sich mein Herz dir zu. Amen. Amen. So ist es. Gebet ist eine Beziehung und keine Dienstleistung. Wir können und müssen gegen diesen Trend der Zeit, was uns so erdrückt, beten. und das Ziel, Gott verherrlichen und sich an ihm freuen. Deshalb fange endlich an, beziehungsweise neu zu beten. Ich möchte kurz das Gebet noch sprechen und danach singen wir zweimal hintereinander das gleiche Lied, Ich liebe dich, Herr. Und lasst das auf euch wirken und sagen, Gott, ich liebe dich zurück. Danke, Herr, dass wir um dich wissen und dass du uns liebst. Dass du uns schon immer geliebt hast, vor der Grundlegung der Welt. Dass schon damals klar war, dass wir eines Tages hier sitzen werden und über dich nachdenken und uns freuen dürfen an deine Gegenwart. Herr, du bist da. Und wir beten dich an. Und wir danken dir für diese gemeinsame Zeit vor dir. Sein Name soll groß werden. Und deine Herrlichkeit soll sich spiegeln in uns selbst, hier in dieser Gemeinde und in allen christlichen Gemeinden in der ganzen Welt. Amen.